Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Wir leben in einer Zeit des immer schnelleren Fortschritts. Wir fliegen schon lange nicht nur zum Mond. Wir ersetzen Menschen durch KI. Und das, was letzte Woche noch auf TikTok getrendet ist, ist diese Woche komplett uninteressant. Was bei all dem Fortschritt aber manchmal das Interessanteste ist, sind die einfachen Freuden. Die hat mein Kollege Tom Noga in der Dordogne im Südwesten Frankreichs erlebt. In einer Region, in der die Zeit stillzustehen scheint. Und das meine ich im allerbesten Sinne. Er ist mit seinem Sohn über den Fluss Dordogne gepaddelt.
Unten am Fluss steht ein Transporter mit Anhänger. Darauf ein Dutzend Kajaks. Alle quietschgelb. Hier sind wir mit Jules verabredet. Hier soll unser Abenteuer beginnen.
Willkommen zum Kajaken auf der Dordogne. Auf eurer Tour werdet ihr etliche Burgen und Schlösser sehen, malerische Dörfer und gigantische Klippen.
Jules ist Kajakverleiher. Ein Koloss von einem Mann.
Was für ein Kajak wollt ihr? Einer, Zweier oder Dreier?
Ich blicke Jonas an, meinen Sohn. Wir sind nur zu zweit, aber im Dreier ist mehr Platz.
Ein Zweier reicht.
Wir stopfen Wechselkleidung und alles, was man so braucht, in zwei wasserdichte Plastiktonnen und verstauen die eine vorne und die andere hinten im Kajak. Dann geht es los. Fast.
Gilet de sauvetage, un gilet. C'est obligatoire sur la rivière. C'est une règle.
Die Rettungswesten noch. Das ist Vorschrift, ihr müsst sie auf dem Fluss tragen.
Bateau ou qui en navigation sur la rivière.
Easy, ne? Die Kronen von Steineichen spannen sich über den Fluss. Es herrscht Stille. Kein Auto ist zu hören, kein menschlicher Laut. Nur das Gleiten unserer Paddel durchs Wasser. Die Dordogne entspringt im Zentralmassiv im Süden Frankreichs nahe Clermont-Ferrand und mündet nach knapp 500 Kilometern bei Bordeaux in den Atlantik. Die Strecke, die wir uns ausgesucht haben, liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Quelle und Mündung, von Vérignac nach Mont-Bassillac. Diese 100 Flusskilometer durch die Region des Périgord zählen zu den schönsten Europas. An beiden Ufern der Dordogne ragen Wände aus Kalkstein in den Himmel, kahl und unbezwingbar. Hinter einer Flussschleife ein Schloss, das Château de Montfort. Düster und einschüchtern steht es auf einem brüchigen Felsen. Noch vor ein paar Jahren konnte es besichtigt werden, jetzt nicht mehr. Die nächste Biegung.
Was ist denn das da oben?
Das dort oben ist Dom, ein Dorf, das auf einem Felsvorsprung thront. In Dom treffen wir Julie Gauthier.
Dom ist eine Bastide, ein Stadttyp, der im Mittelalter aufgekommen ist, 13. Jahrhundert. Bastiden wurden von einem zentralen Platz aus geplant, meist mit einem überdachten Markt. Die Straßen sind breit und schachbrettartig angelegt. Die Hauptstraßen münden auf den zentralen Platz. Weil das Mittelalter alles andere als friedlich war, mussten Bastiden gut zu verteidigen sein. Deshalb liegen sie meist auf einem Hügel unterhalb einer Burg und umgeben von einer Stadtmauer.
Julie ist Historikerin. Die Burg von Dom, erzählt sie weiter, ist nur noch eine Ruine, zerstört im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England Anfang des 15. Jahrhunderts. Und die Bastide wurde gegen Ende des Mittelalters in den Religionskriegen zwischen Hugenotten und Katholiken niedergebrannt, nachdem sie einer 16-jährigen Belagerung getrotzt hatte und später wieder aufgebaut. Die Stadtmauer mit ihren beiden Toren ist noch intakt. Die Straßen sind nach heutigen Maßstäben eher Gassen, gesäumt von Häusern aus Sandstein, alle tadellos in Schuss und farbenprächtig geschmückt, mit roten, gelben und weißen Blumen. Ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. 100 Menschen leben in Dom. Noch einmal so viele haben hier Wochenend- und Ferienhäuser. Franzosen aus der Region, aus Bordeaux und Toulouse, aber auch aus Paris und Lyon. Und Ausländer, vor allem Engländer. Hinter Marktplatz mit seiner wuchtigen Kirche ein Aussichtspunkt. Unten durchs Tal schlängelt sich die Dordogne.
Dom hat immer vom Fluss gelebt. Er war früher, was heute die Autobahnen sind. Auf dem Fluss wurden sämtliche Güter nach Bordeaux transportiert. Wein, Käse, Kohle, Holz. Wie die anderen Dörfer auch, hatte Dom einen Hafen. Die Boote mussten anlegen und der Fürst hat Zölle auf deren Waren erhoben.
Am anderen Ufer der Dordogne, Wälder, soweit das Auge reicht.
In France we call Dom Black Périgord. Black Périgord is due to the forest.
Wegen der Wälder wird diese Gegend Périgord Noir genannt, das schwarze Périgord. Sie sind undurchdringlich, sehr dunkel. Die Wälder sind sehr jung. Um das Jahr 1900 hättet ihr hier nur Weingüter gesehen. Aber dann hat die Reblaus alle Weinstöcke in dieser Region zerstört.
Nach einer Übernachtung in Dom fahren wir weiter. Die Dordogne führt wenig Wasser, die Strömung ist schwach. Wir müssen kräftig paddeln, um voranzukommen.
Puh, das ist anstrengend.
Ruh dich ein bisschen aus, ich paddel allein.
Aber ich will dich nicht im Stich lassen.
Ist schon okay. Wenn du wieder bei Kräften bist, machst du halt weiter. Hinter Dom weitet sich das Tal der Dordogne. An beiden Ufern Felder, auf denen Kühe grasen. Und Walnussplantagen. Frankreich ist das führende Erzeugerland für Walnüsse in Europa. Das Périgord, das Hauptanbaugebiet.
Today the walnut is a worldwide market.
Der Anbau von Walnüssen ist ein weltweites Geschäft. China produziert mehr als 1 Million Tonnen pro Jahr. Die USA 700.000. Im Vergleich dazu ist die Ernte in Frankreich sehr klein. Letztes Jahr sind wir auf 52.000 Tonnen gekommen. 10.000 mehr als sonst. Quantitativ war das für uns eine sehr gute Ernte. Qualitativ aber nicht.
Paul Dieudonné inspiziert seine Plantage. Sie ist unterteilt in Sektoren. In jedem ein paar hundert Bäume. Zwischen den Bäumen viel Platz, sodass sich die ausladenden Kronen nicht berühren.
Das sind große Bäume. Sie brauchen 10 Meter Abstand voneinander. Nur so können sie wachsen und viele Walnüsse tragen.
Der Anbau von Walnüssen ist arbeits- und zeitintensiv. Von der Ernte mit einem Shaker, der die reifen Nüsse vom Baum schüttelt, einer Maschine, die sie vom Boden aufsammelt, bis zum Trocknen in riesigen Heißlufttrommeln. Und man braucht viel Land. Pauls Plantage erstreckt sich über mehrere Hügel. Das alles lohnt sich nur, sagt Paul, wenn man die Nüsse auch selbst verarbeitet. Sie maschinell öffnet, sie auf einem Fließband von den Schalen trennt, sie von Hand verliest. Aus minderwertigen Nüssen wird Öl gepresst. Die zweite Wahl geht an die Schokoladenindustrie. Die besten Nüsse verkauft Paul per Kilo oder zu Marmelade verarbeitet. In seinem Hofladen. Das spart Zwischenhändler. Paul hebt eine Walnuss vom Boden auf und knackt sie mit einem Faustschlag.
Die ist high-end, sie ist sehr hell, fast schon weiß. Von außen sieht man das nicht. Nur wenn die Schale fleckig ist, kann man davon ausgehen, dass die Qualität nicht so gut ist.
Wir probieren die Walnuss. Sie ist so weich, dass sie fast im Mund zergeht.
Schmeckt fruchtig.
Ja, ganz anders als getrocknet.
Echt lecker.
Weiter auf der Dordogne. Hinter jeder Biegung ein neuer, atemberaubender Blick. Auf Dörfer, die sich an den Fluss schmiegen. Promenade, Kirche, Hauptstraße, ein paar schmale Gassen, natürlich Restaurants direkt am Fluss. Am schönsten La Roque-Gagillac. Das Dorf klebt förmlich an einem steilen Hang. Und immer wieder der Blick auf Burgen und Schlösser. Das Tal der Dordogne gilt als Land der 1000 Schlösser. Tatsächlich soll es hier sogar knapp 1500 geben. 45 davon sind für Besichtigungen geöffnet. Viel zu viele für unsere Tour. Also, wir kommen gleich an zwei Burgen vorbei. Wir können aber nur eine davon besichtigen. Das Château de Benac ist eines der am besten erhaltenen mit Sälen, die ausgestattet sind wie im 17. Jahrhundert. Oder die Burg Castelnau-la-Chapelle. Das Besondere dort ist ein Museum für mittelalterliche Kriegsmaschinen. Was findest du besser, Jonas?
Ich weiß nicht. Was möchtest du denn lieber?
Egal, du entscheidest.
Na dann das Kriegsmuseum.
Wir buchen eine Führung. Unser Guide heißt Leticia. Mit ihr steigen wir über steile Treppen auf zum Wehrturm.
We have no really exact numbers, but we think that concerning the.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen hier gelebt haben, aber von der Anzahl und der Größe der Räume kann man schätzen. Wir denken, dass es maximal 350 waren, inklusive Frauen, Kindern und Dorfbewohnern. Die Garnison des Burgkern bestand in Friedenszeiten aus nicht mehr als 10 Soldaten.
Maybe 10 men inside the fortress during peaceful periods.
Im Wehrturm die Ausstellung.
Das ist ja alles unter Glas.
Mit gutem Grund, denn mittelalterliche Handwaffen sind nichts für Kinder. In Schaukästen liegen Schwerter, Hellebarden, Streitäxte und Morgensterne. Das sind Holzstäbe mit schwingenden Eisenköpfen, aus denen spitze Dornen ragen. In einer Ecke eine Ritterrüstung und an einer Wand Armbrüste in verschiedenen Formen. Einfache, die eher Pfeil und Bogen gleichen, und raffiniertere mit Holzgriffen und Abzügen aus Eisen, die schon aussehen wie frühe Gewehre. Wir blicken aus dem Fenster. Eine Biegung flussaufwärts, das Fort La Roque-Gageac. Eine flussabwärts, das Château de Meignac. Vermutlich muss man sich die frühen Burgherren als Raubritter vorstellen, die von den Flößern und Händlern nahmen, was sie kriegen konnten. Unterhalb des Wehrturms die Freiluftausstellung. Katapulte, die Belagerungswaffen des Mittelalters. Kleinere, die sich leichter transportieren ließen, und große, mehrere Meter hohe, die vor Ort über Tage aufgebaut werden mussten.
This is a very expensive technique. Expensive in time, in man, in weapon, in food, etc.
Kriege im Mittelalter waren sehr teuer und deshalb sehr kurz. Sie waren zeitaufwendig. Die Söldner mussten bezahlt und verpflegt werden. Allianzen waren brüchig. Im Englisch-Französischen Krieg zum Beispiel hat der Burgherr 11-mal die Seiten gewechselt. Dann hatte der französische König Karl VII. Genug. Er ließ Castelnau belagern. Nach 3 Wochen war der Krieg schon vorbei. Karl VII. Bot dem Burgherrn 400 Goldkronen für dessen Kapitulation und der akzeptierte das Geld.
The French army offered to the Lord of Castelnau 400 golden crowns. He accepted the money.
Die letzte Etappe unserer Kajaktour auf der Dordogne. Wir übernachten in einem Schloss, dem Château de Merle, und essen im dazugehörigen Gourmet-Restaurant zu Abend. Foie gras, Stopfleber von der Gans und Ceviche von der Forelle als Vorspeisen und Rinderfilet mit geröstetem grünen Spargel und Kartoffelkrupuk als Hauptgericht. Der Küchenchef spricht uns an. Vater und Sohn auf Reisen sehe man hier selten. Und noch viel seltener, dass sich ein Junge fürs Menü entscheidet, statt den Kinderteller zu nehmen. Unsere letzte Station ist das Château Montbazillac. Es ist herrlich gelegen inmitten von Weinbergen und umgeben von einem Park. Von außen ist es typisch Mittelalter mit 2 Wehrtürmen und umlaufenden Schießscharten. Innen dagegen Renaissance pur. Mit einem ausladenden Treppenhaus, mit bodentiefen Fenstern und Fresken unter der Decke. Montbazillac ist auch ein Weingut. Die Weißweine von hier sind vollmundig. Weil sich in den Auen der Dordogne im Herbst oft Frühnebel bildet, die Tage aber noch sonnig und warm sind, entsteht Edelfäule an den Beeren. Sie verleiht dem Wein eine fruchtige Süße. Im Laden von Montbazillac kaufe ich Baguette und Foie Gras und einen 216er Chateau Septi für mich und einen Traubensaft für Jonas. Hinterm Schloss eine Picknickecke. Wir stoßen an und essen. Ganz entspannt. Mit Blick auf die Dordogne. Schön war's, oder?
War super. Männerurlaub halt.
Ja, in der Tat ein Männerurlaub, den ich als Frau aber zugegebenermaßen auch mal gerne machen würde. Tom Noga ist mit seinem Sohn durch die französische Dordogne gepaddelt.